noch eine kleine Korrektur zum Römerbrief, Zeit und Ort der Abfassung, Seite 9. Da darf natürlich nicht Apostelgeschichte 19 stehen, sonst kommt die ganze Chronologie durcheinander. Also das war auf einem späteren Korinth-Besuch, den man in Apostelgeschichte 20 einordnen muss. Jetzt noch zur Grobstruktur des Philemon-Briefes. Es ist ja nur ein Kapitel. Römisch 1, Begrüßung und Dank, Verse 1 bis 7. Römisch 2, Fürsprache zugunsten des Onesimus, 8 bis 21. Römisch 3, Grußübermittlung und Segen, 22 bis 25. Jetzt gehen wir zum Hebräerbrief. Jetzt haben wir 13 Paulusbriefe behandelt. Und es ist ja üblich, dass man dauernd so vorsichtig sagt, der Schreiber des Hebräerbriefes. Und jetzt schreibe ich da einfach Paulus bei Autor. Ja, es ist so, der Hebräerbrief richtet sich ja nicht ausdrücklich an eine Gemeinde. Also es muss irgendwie ein Rundschreiben sein, und zwar an Juden, eben an Hebräer. Sonst sind die Paulusbriefe an bestimmte Einzelpersonen oder an bestimmte Gemeinden gerichtet. Hier im Hebräerbrief wird nichts solches gesagt. Aber es richtet sich an Juden. Und nun in 2. Petrus 3, Vers 15 schreibt der alte Petrus kurz vor seinem Märtyrertod im Jahr 66 oder 67, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. An wen schrieb Petrus seine zwei Briefe? Das kommt nächstes Mal, aber ich nehme es vorweg. Es ist gerichtet an Juden in der Zerstreuung in verschiedenen Provinzen in der heutigen Türkei. 1. Petrus 1, 1 und geht, macht das deutlich. Es ist also ein Rundschreiben an Juden. Der zweite Brief wurde an die gleichen Leute geschrieben, Kapitel 3, 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch. Und nun sagt er, wie auch unser Bruder Paulus euch geschrieben hat. Welcher Brief des Paulus richtet sich an Juden, und zwar überörtlich, als Rundschreiben? Es gibt keinen. Ja gut, es könnte ja ein Brief sein, der eben nicht zum Kanon gehört. Aber dieser Brief soll zum Kanon gehören, denn Petrus sagt, er hat euch geschrieben, nach seiner Weisheit, wie auch in allen seinen Briefen und so weiter, die von denen etliche schwer zu verstehen sind, haben wir auch schon gemerkt, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Also gehören diese Briefe, die ihr da erwähnt, zu den Schriften? Bitte, es muss ein kanonischer Brief sein. Und es gibt keinen anderen als den Hebräerbrief, der passen würde. Und dann kommt noch dazu, er sagt, achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Das ist doch genau das Thema im Hebräerbrief. Dort heißt es doch dauernd, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und es wird immer wieder wie ein Refrain wiederholt im Hebräerbrief. Achtet die Langmut des Herrn als Gelegenheit, um noch errettet zu werden. Das ist genau das Thema hier. Und dann sagt er, wie unser geliebter Bruder Paulus euch nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben hat. Gut, die Weisheit des Paulus finden wir in allen Briefen. Aber gerade im Hebräerbrief ist das ein besonderes Kennzeichen. Die Weisheit alttestamentlicher Schrifterkenntnis. Also der zweite Petrusbrief verrät uns den Autor des Hebräerbriefes. Schön, he? Wie das Neue Testament sich gegenseitig zitiert. Und wie der Apostel der Beschneidung den Apostel der Vorhaut bestätigt. Als kanonisch. Ja? Da haben wir schon die 14 Paulusbriefe beieinander. Also die Adressaten sind Juden in Israel und in der Zerstreuung. Zeit und Ort der Abfassung, 62 nach Christus. Erste Gefangenschaft in Rom. Der Brief kommt nämlich aus Italien. Das passt doch wieder. Hebräer 13, Vers 23. Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn ihr bald kommt, ich euch sehen werde. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Ja gut, das können wir ganz schön einordnen. Paulus in Italien und jetzt wird noch Timotheus frei und dann kann er mit ihm wieder rumreisen. Da haben wir wieder so ein Zeugnis dafür, es gab eine erste Gefangenschaft und dann eine Freilassung. 62 nach Christus. Die Struktur, Grobstruktur ist eine Dreiteilung. Kapitel 1 bis 7 zeigt die Erhabenheit des Messias. Römisch 2, die Erhabenheit des messianischen Bundes. Das ist der neue Bund. Und dann Kapitel 3, die Erhabenheit des messianischen Glaubensweges. Und da kommt dann Kapitel 11 drin vor, über den Weg der Glaubenshelden. Und der Weg hinschauend auf Jesus, so zum Ziel hingehen. Die Detailstruktur könnt ihr auf dem Blatt selber durchlesen und verarbeiten. Also es geht um die Erhabenheit der Person des Messias, die Erhabenheit seines Werkes und dann die Erhabenheit des Weges des Glaubens. Hinter ihm her. Nun haben wir weitere Paulusbriefe. Nach der ersten Gefangenschaft in Rom, nach der Freilassung, ist Paulus, wie wir aus außerbiblischen Zeugnissen ersehen können, wohl nach Spanien gereist. Das war ja sein Wunsch, den er schon in Römer 16, 24 Jahre zuvor geäußert hatte, bis nach Spanien gehen zu können. Und es gibt eine frühchristliche Überlieferung, die davon spricht, dass er also bis an das äußerste Ende des Westens gegangen sei. Dann ging er offensichtlich nach Kreta, denn in Titus 1, Vers 5 sagt er zu Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Und dann kommen die Kriterien für einen Ältesten. Ja, das können wir nicht einordnen in der Apostelgeschichte. Dieser Kreta-Besuch und dann dieser Befehl an Titus. Das muss also offensichtlich nachher gewesen sein. Weiter ging er dann nach Nikopolis, auf einer griechischen Insel. Titus 3, Vers 12, da sagt er nämlich, wenn ich Artemas oder Tychikos zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Das finden wir in der Apostelgeschichte nicht. In den vier Missionsreisen. Diese Überwinterung in Nikopolis. Und er muss auch nach Mazedonien gereist sein, denn in 1. Timotheus 1, Vers 3 liest man, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch mit Mythen und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mir Streitfragen hervorbringen und so weiter. Das müssten wir auch in diese Zeit nach der ersten Gefangenschaft ansiedeln. Und der letzte Brief des Paulus, werden wir sehen, ist der 2. Timotheusbrief, den er aus der Todeszelle in Rom geschrieben hat. Und dort sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 13, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, insbesondere die Pergamente. Also, jedenfalls ist Paulus nach Troas gekommen und dort hat er seinen Mantel und viele Bücher gelassen. Das könnte der Ort gewesen sein, wo er verhaftet worden ist. Und nun bittet er Timotheus, den Mantel zu bringen, weil der Winter in Rom im Anzug war. Er sagt ihm ja, er soll doch bitte noch kommen vor dem Winter. Darum braucht er den Mantel. Um in der kalten Zelle in Rom so besser ausharren zu können. Und dann noch Bücher lesen. Man weiß jetzt, jetzt lebt er nicht mehr lange. Ach, so keine Bücher, man muss noch nicht mehr Bücher lesen, oder? Es gibt ja andere, die denken, ich lebe noch lange und ich lese keine Bücher. Also es zeigt uns den Wert, und das waren nicht irgendwelche Bücher, das waren keine Romane. Und Pergament, das waren dann sowieso die ganz wertvollen Schriftrollen, also biblischen Rollen insbesondere. Bibellesen in der Todeszelle. Ja, das hilft uns, den Titusbrief einzuordnen, geschrieben an Titus, der in Kreta war, Zeit- und Abfassungsort, also circa 65 nach Christus. Wir müssen den ja einordnen zwischen der ersten und der zweiten Gefangenschaft. Aus Nikopolis. Grobstruktur ganz einfach. Römisch 1, Lehre über den Ältestendienst, Kapitel 1. Römisch 2, Lehre über das Verhalten in verschiedenen Positionen. Ja, wenn man kein Ältester ist, dann meint man, ja, dann müsste man sich sowieso nicht so groß um diese herausfordernde Liste von Kriterien kümmern. Ja, so ist es nicht. Dann wird gesprochen über alte Männer, alte Frauen, junge Männer, über Knechte, wie genau erklärt, was ist ein christliches Verhalten in allen möglichen Altersklassen und Positionen. Sehr praktisch. Römisch 3, Lehre über das Verhalten gegenüber Staat und Gesellschaft. Kapitel 3. Ja, das wird dann ganz praktisch, so beim Autofahren und so. Ja, wie verbindlich ist das, was der Staat uns sagt? Und das betrifft viele Bereiche des praktischen Lebens. Der erste Timotheusbrief wurde an Timotheus geschrieben, der in Ephesus war. Zeit und Ort, gut, ungefähr 65 nach Christus. Wir müssen ihn noch vor dem zweiten Brief einordnen. Aus Mazedonien. Er ist ja abgereist nach Mazedonien. 1. Timotheus 1, Vers 3. Die Grobstruktur. In Kapitel 1 geht es um die gesunde Lehre. Da muss er aufpassen und sich gegen all das üble Zeugs richten, das da in die Gemeinde hineingebracht werden will. Gesunde Lehre ist natürlich ein Gegensatz zu Irrlehre, aber es ist auch ein Gegensatz zu kranker Lehre. Es gibt nämlich manche Lehren, da hätten wir ein bisschen Zurückhaltung zu sagen, das ist ein Irrlehrer, der das und das vertritt. Aber es ist irgendwie so leicht daneben, oder? Es gibt so viele Dinge, die sind so, man merkt, es ist einfach, es ist daneben, oder? Aber man würde ihn noch nicht als Irrlehrer abklassifizieren. Aber kranke Lehre, die macht auch die Leute krank. Macht das Glaubensleben krank. An dem erkennt man es nämlich. Das bringt Schäden in die Gemeinde hinein. Darum ist es ganz wichtig, die gesunde Lehre. Römisch 2, Gebet und Gott wohlgefälliges Verhalten. Kapitel 2. Kapitel 3 geht um Älteste und Diakone, welches ihre Qualifikationen sind, ihre Kennzeichen, Kapitel 3. Und Römisch 4, die Umsetzung der gesunden Lehre im täglichen Leben, 4 bis 6. Sehen wir also, wie Leben und Lehre, das ist einfach unzertrennlich verknüpft. Und nun geht es weiter während der zweiten Gefangenschaft in Rom. Der zweite Timotheusbrief, er ist adressiert an Timotheus, der damals offensichtlich in Ephesus war. Es ist interessant, es gibt Handschriften, die manchmal noch am Schluss Bemerkungen machen über, wo zum Beispiel der Adressat gerade war. Also die gehören nicht zur Bibel, oder? Aber es sind auch ganz alte frühchristliche Überlieferungen, die eben helfen, Dinge einordnen zu können. Und gerade beim 2. Timotheusbrief hat man auch solche solch eine Nachschrift. So habe ich es in Erinnerung, gerade jetzt hier, dass Timotheus in Ephesus war. Zeit und Abfassungsort 66, 67 nach Christus, im Gefängnis zu Rom, kurz vor dem Märtyrertod. Ich lese 2 Timotheus 1, Vers 16. Sehr feierlich. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit. Denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Erbarmen finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Also da sehen wir Paulus in Rom und wer sich da noch erinnert an diese spezielle Person, die ihn da in Rom gesucht und dann gefunden hat. Kapitel 4, Vers 6. Zuerst sagte Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Also bring ihn bis zum Abschluss. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Ja, wenn das Opfer am Ende war, auf dem Brandopferaltar in Jerusalem, ganz am Schluss hat man dann noch einen Krug genommen mit Wein und hat ihn bei der Ecke des Altars in ein Gefäß hineingeleert. Das war das Trankopfer, das gewissermaßen das Opfer abschloss. Das Ausleeren des Weines war symbolisch, was man in Jesaja 53 liest von dem Messias. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Also sehr feierlich, was er da sagt. Und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also da sehen wir wirklich, Paulus weiß, ich habe nun alles vollbracht in meinem Leben, was ich tun musste. Wenn ich jetzt sterbe, es ist nicht ein Zufall, weil ein furchtbarer Diktator Nero an der Macht war. Und es ist Gottes Plan. Aber tragisch, das habe ich schon letztes Mal noch gesagt, er sah gleichzeitig, wie sein Werk in der Provinz Ephesus, so groß wie die Schweiz, in der Westtürkei, zusammenbrach. In Kapitel 1, Vers 15 sagt er, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Also dort, wo er besonders viel gearbeitet hat, verglichen mit allen anderen Missionsorten, dort hat man Paulus aufgegeben. Das kennen wir auch, die Leute, die Paulus aufgeben, gibt es auch heute. Das hat Paulus gesagt. Er hat sowieso ein Problem gehabt mit und so. Ja, das ist genau das. Das ist auf dieser Linie. Alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Also so sah er gewissermaßen sein Lebenswerk zerbröckeln und trotzdem wusste er, jetzt ist das Ziel und erreicht und die Belohnung steht bevor. Und das Eindrückliche ist, unter diesem feierlichen Aspekt ist es zu sehen, dass wir hier einen Endzeitbrief haben. Kapitel 3, Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam und so weiter und so fort. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und so weiter und so fort. Also er schreibt über die letzten Tage als schwere Zeiten. Der Ausdruck schwer, chalepos im Griechischen, kann übersetzt werden mit, habe ich mal das schön in meine Bibel hineingeschrieben, schwer zu behandeln, schwierig, schwer zu ertragen, schmerzhaft, schmerzlich, rau, wütend. Zum Beispiel in Matthäus 8, wo die besessenen Gadarener mit tausenden von Dämonen besessen, nackt aus den Grüften kamen, heißt es, kamen hervor wütend. Chalepos. Es drückt dort die. Kommt nur an diesen Stellen vor, ja? Die Wut der Dämonen aus. Also die letzte Zeit ist eine raue, winterliche Zeit. Und Paulus sah zu seiner Zeit schon, wie alles zerbröckelt. Und das war gewissermaßen wie ein Vorgeschmack für das Zerbröckeln am Ende der Zeit. Und denken wir daran, die letzten Tage, das ist in der Bibel immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehrt ins Land der Väter. Darum ist der Brief ist so aktuell. Und dann wird erklärt, wie soll man sich in einer solchen Zeit als Gläubiger bewähren. Und da werden also 30 Befehle durchgegeben, wie man sich verhalten soll. Und schauen wir noch, in Kapitel 4, Vers 20 sagt er, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Also Paulus sah vor sich die kalte, raue Zeit und bereitet sich darauf vor. Und so ist der 2. Timotheusbrief eigentlich ein Vorbereitungsbrief für die kalte, raue Endzeit, in der man bestehen soll. Das haben doch schon manche sich gefragt in Verbindung mit der Inspiration der Bibel. Also wenn die Bibel inspiriert ist, warum kommen dann Sätze vor wie 4, Vers 13? Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Also müssen wir wissen, ob er dass er den Mantel da vergessen hat und dass er den jetzt braucht. Ja, so wird gefragt. Aber es hat alles seine Bedeutung. Also er wollte sich für die kalte, bevorstehende Zeit anziehen. Und was sagt das Neue Testament immer und wiederholt? Römer 13, Vers 11 heißt es, und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Und dann Vers 13, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Das ist so wichtig, dass wir eine ganz persönliche Beziehung zu dem Herrn pflegen, tagtäglich. Und zwar so, dass uns dabei warm wird. Wir merken, dass wir bekommen in einer Bibelschule viel Erkenntnis. Und das ist ja alles nützliches Werkzeug. Aber wir müssen schauen, dass dass es nicht Werkzeug allein bleibt, sondern dass dabei unsere innerlichen Gefühle der Verbindung mit dem Herrn aufgewärmt werden. Also wenn wir wirklich so die innere Freude dabei erleben, dann können wir sicher sein, dann ist es dann sind wir auf der guten Linie. Und wenn wir also das Gefühl bekommen, toll, wie viel ich jetzt weiß und so, dann sind wir auf der falschen Linie. Also das ist es, dieser Mantel, und dann sagt er im gleichen Satz, und die Bücher, besonders die Pergamente. Ja? Mantel und Bücher, das brauchen wir für die Endzeit. Die Heilige Schrift und diese engste Verbindung, also ich meine, der Mantel ist einem so nahe, oder? So eng verbunden mit dem Sohn Gottes. Ja, ich bin schneller als normal. Jetzt haben wir aber noch Zeit, endlich mal für Fragen. Bis 3:45. Ich weiß nicht, habe ich zu schnell gesprochen, oder? Also, wer beginnt mit Fragen? Ja, weil wir haben Torschlusspanik. Um 22 Uhr ist Torschluss. Das steht da auf dem Zettel. Also, wer beginnt?
Ich hätte eine Frage wegen Matthäus. Markus-Evangelium heisst ja von der Berufung vom Levi, der Zöllner.
Ja.
Der Levi, der Sohn des Alphaeus. Und dann im Kapitel 4, Kapitel 3, wo es von der Berufung der 12 Apostel, dort heisst es dann nachher, vom Jakobus am Sohn des Alphaeus. Ist jetzt da ein Brüder? Sind das Brüder? Weiss man da von irgendwoher? Oder wie steht das? Weil dort ist nämlich auch der Matthäus genannt. Das ist einfach eine Aufzählung von der Apostel.
Jawohl.
Oder ist da etwas ganz anderes?
Also, dass Väter gleich heißen können, das ist nicht so verwunderlich. Also, es gab auch damals in der Gesellschaft Namen, die häufiger vorkamen als andere. Es gibt sogar gewisse Statistiken durch Inschriften von Namen, wo wir genau wissen, die kamen so und so prozentual wahrscheinlich so und so häufig vor. Also es gab Namen, die häufiger vorkamen, und darum, wenn der Vater so heißt, dann ist das noch nicht ein Beweis, dass es Brüder waren. Und wären es Brüder gewesen, so würde man erwarten, dass gerade in dem Text, wo ja beide erwähnt werden, das auch nochmals erwähnt wird. Aber gerade in Markus 3 wird eigentlich, werden die ja nicht in Beziehung zueinander gesetzt, dass man erkennen könnte, das sind Brüder. Hingegen bei Johannes und Jakobus wird das sehr deutlich gemacht, dass man sieht, dass das Brüder sind.
Also ich habe eigentlich drüber gestaunt, weil so kurz hintereinander zweimal vom Sohn des Alphaeus heißt.
Ja, aber eben zwei verschiedene Stellen, oder?
Ja, einmal Kapitel 2, Vers 14, der Levi, der Sohn des Alphaeus. Und einmal Kapitel 3, Vers 18.
Ja, aber zum Beispiel Matthäus 10, Vers 3 wird auch gesagt, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, ja, da werden die auch abgesetzt. Also würde doch irgendwie klar gemacht werden, dass die auf der gleichen Linie kommen. Aber wird einfach Matthäus, der Zöllner, und dann der andere als Sohn des Alphaeus. Das wäre ein Argument oder ein Hinweis, dass es eher nicht Brüder waren. Weitere Fragen? Ja?
Kanonizität, was heißt das?
Kanon heißt Messschnur. Damit ist gemeint, die Bücher, die maßgeblichen Bücher, die der Messschnur, der göttlichen Messschnur entsprechen, das sind die Bücher, die zur Heiligen Schrift gehören. Also die Kanonizität ist die Zugehörigkeit eines Buches zum Kanon. Will sagen, zur Heiligen Schrift.
Kannst du vielleicht dazu mal noch einige Kriterien erwähnen? Ich habe mal gehört, es hätte bei so einem Konzil Kriterien gegeben für die Kanonizität von Büchern.
Ja, also für das Neue Testament, das habe ich ja beim ersten Abend erklärt, dass ein Buch musste von einem Apostel Jesu Christi geschrieben sein. Das war also einer der Zwölfe oder Paulus, die direkt vom Herrn, vom Sohn Gottes her, Autorität bekommen haben. Und zweitens, ein Buch musste von einem Propheten geschrieben sein, der von den Aposteln Jesu Christi anerkannt war. Und das aufgrund von Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde auf die Grundlage der Apostel und Propheten gegründet war. Und im Alten Testament, Mose wurde durch die Zeichen und Wunder in Ägypten und am Sinai als Prophet Gottes bestätigt. Und darum empfing man die fünf Bücher Mose direkt von Gott. Die späteren Propheten wurden immer geprüft an den fünf Büchern Mose. Wenn ein Prophet abwich von den fünf Büchern Mose, war er als falscher Prophet entlarvt. Und wenn er etwas voraussagte, das sich nicht erfüllt hatte, kurzfristigen Prophezeiungen, dann war er auch als Prophet, als falscher Prophet entlarvt. 5. Mose 18 und 5. Mose 13 Dort wird das, werden diese Grundsätze gezeigt. Und so wurden also die echten Propheten erkannt aufgrund ihrer perfekten Voraussage der Kurzzeitprophetien und ihrer völligen Übereinstimmung mit dem Gesetz Mose. Ja, weitere Fragen? Ja, ich habe gehört, nie hat man Fragen stellen können bis jetzt. Ja?
Wie fing das mit dem Eis verdünnt?
Epheser.
Michael aber der Erzengel
Judas Eisen. Ah, Judas Eisen, ja.
Michael aber der Erzengel warte nicht, als er mit dem Teufel strich und Wortwechsel in den Leib Moses. Von wo kommt dieser Gedanke?
Also, es gibt ein apokryphes, beziehungsweise besser gesagt ein pseudepigraphisches Buch, in dem dieses Ereignis erwähnt wird. Das heißt, ein pseudepigraphisches Buch ist ein Buch, das unter falschem Namen verfasst wurde. In alttestamentlicher Zeit, zum Beispiel das Buch Henoch, unter dem Namen von Henoch, aber es war nicht von Henoch. Pseudo heißt gelogen. Also pseudepigraphisch heißt ein Buch mit einem gelogenen Namen. Und so gab es eine ganze Reihe. Und aus der Überlieferung wissen wir, dass das vorkam in einem solchen Buch. Nun, aber ist wichtig, dass, und zwar in der Auferstehung in der Himmelfahrt des Jesaja. Aber hier wird nicht gesagt, wie geschrieben steht in der Schrift, sowieso. Also hier wird überhaupt nicht ein gefälschtes Buch zitiert, sondern wird einfach diese Geschichte ganz kurz erwähnt. Es gab eben Dinge, die geschehen sind und die in der mündlichen Tradition im Judentum weitergegeben wurden. Mündlich und auch aufgeschrieben. Aber das hieß nun nicht, dass Judas genau diese gefälschte Schrift hier im Auge hatte. Also das war im Judentum jedenfalls bekannt und war eine richtige, eine korrekte Sache. Das gleiche ist auch nachher mit Henoch, Judas Vers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam, von diesen geweissagt und gesagt. Siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen gegen alle. Und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welche gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Findet man dieses Zitat in einem gefälschten Buch, im Buch Henoch. Es kommt dort vor. Und dann hat man gesagt, ja seht ihr, Judas zitiert ein pseudepigraphisches Werk, das Buch Henoch. Stimmt das, dass er das zitiert? Er sagt überhaupt nichts, wie im Buch Henoch geschrieben steht. Oder er sagt nicht, wie die Schrift sagt. Sondern er sagt einfach, Henoch hat das prophezeit. Und wir finden diese Prophezeiung nirgends im Alten Testament. Henoch kommt ja vor in 1. Mose 5. Woher hat er es? Nun, das war auch etwas, das überliefert wurde neben der Bibel hier. Und so war das natürlich möglich, dass der Schreiber des gefälschten Buches Henoch auch diese richtige Überlieferung in sein Buch einbaute. Nun, manchmal wird gesagt, Judas hat dieses Buch zitiert, aber er zitiert es ja nicht als heilige Schrift, sondern einfach, weil das richtig war. Das wäre ja theoretisch eine Möglichkeit, oder? Aber er zitiert es offensichtlich nicht, denn der Wortlaut ist nicht so wie im Buch Henoch. Im Buch Henoch ist eine ganz falsche Lehre drin. Dort heißt es, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende, also er kommt mit den Heiligen, mit den Gläubigen, um sie zu richten. Das steht hier nicht. Das Gericht geht hier nur über die Gottlosen. Und im Buch Henoch steht, um sie zu richten. Das ist eine falsche Lehre. Der Herr wird nie kommen mit den Gläubigen und sie dann richten. Und da sehen wir, das ist gar nicht das Zitat aus dem Buch Henoch, das äthiopische Buch Henoch, das wir heute kennen. Also wir können gut davon ausgehen, das war im Judentum bekannt, Judas hat das übernommen, aber gar nicht unbedingt aus dieser falschen Quelle. Und so gibt es noch mehr Dinge im Neuen Testament, die werden erwähnt, die man im Alten Testament nicht findet. 2 Timotheus 3, da werden die Namen der Zauberer in Ägypten zur Zeit Moses genannt. Jannes und Jambres. Das steht nirgends in 2. Mose. Aber in der aramäischen Übersetzung im Judentum, im Targum zu 2. Mose 7, kommen sehr wohl diese Namen vor. Also es war eine richtige Überlieferung, die hat Paulus benutzt. Aber das heißt nicht, dass das Targum zu 2. Mose, dass das von Gott inspiriert war. Ich meine, es gibt doch richtige Dinge, die sind richtig, ohne dass sie inspiriert sind. Aber das, was Judas geschrieben hat, das, was Paulus geschrieben hat, das ist inspiriert. Und so haben wir überhaupt, gibt es keine Stellen, die uns in dieser Hinsicht irgendwie ein Bauchschmerzen bereiten würden. Es ist 45.